Wunderschöne Landschaften, Party und Erholung. Das ist Mallorca. Was wäre die Insel ohne die Menschen, die hier arbeiten, leben oder Urlaub machen? Wir stellen euch die Menschen vor, die auf ihre ganz individuelle Art und Weise mit der Insel verbunden sind. Die Mallorca-Menschen, der Podcast.
Genau, und es ist wieder Podcast-Tag und heute zu Gast bei mir in der Box Oliver Kopp, hallo.
Hallihallo Michael, vielen Dank für die Einladung.
Na, gerne doch. Olli, darf ich Olli sagen?
Na, auf jeden Fall. Ja. Viel freundlicher und
viel schneller. Freundlicher. Ja. Olli, du bist noch nicht so lange auf Mallorca, ne?
Nee, genau. Ich bin jetzt 2018 im November auf die Insel gekommen und war so das erste Jahr immer nur am Pendeln zwischen Deutschland und Mallorca und so richtig ging es bei mir eigentlich dann erst Mitte 2019, Ende 2019 los.
Okay, also noch vor der Pandemie.
Genau, da ging so die Startphasen der Planung los. Ja. Und
kommen wir nochmal ein bisschen zurück. Woher kommst du aus Deutschland?
Ursprünglich komme ich aus Wiesbaden in Hessen und bin dann auf die andere Rheinseite mal gewechselt für 20 Jahre noch, bevor ich dann noch mal einen Abstecher ins Ruhrgebiet gemacht habe und habe da meine jetzige Frau kennengelernt. Und ja, da hatten wir zusammen eine Cocktail- und Smoothie-Bar. Und ja, und dann nach 6 Jahren, da haben wir dann den großen Schritt gewagt auf die Insel.
Und was war dein Beweggrund?
Also Mallorca war immer für uns im Rentenalter so der Magnetpunkt, wo wir gesagt haben, da wollen wir unseren Ruhestand mal verbringen. Und ja, dann hat sich das mit der Bar so ergeben, dass die ganz gut gelaufen ist. Die haben wir dann verpachtet zuerst und ich habe in Deutschland nur noch Veranstaltungen gemacht. Und dann war die Überlegung, Mensch, wenn ich irgendwo in Deutschland hin muss, dann kann ich genauso gut auch mit dem Flieger dahin. Und wir gehen schon jetzt, wer weiß, was im Alter mal ist, Gesundheit, ob die mitspielt und das waren schon die Gründe, warum wir uns dann vorher entschlossen haben.
Und so gesehen, vor der Pandemie eigentlich gut verpachtet, ne, weil während der Pandemie ging ja nicht viel.
Nee, richtig, genau. Das ist leider jetzt auch die Konsequenz. Auch die Pandemie hat leider der Bar den Kragen dann gekostet. Das tut mir für den Übernehmer sehr, sehr leid. Aber ja, da sind viele Schicksale, die mit der Pandemie zusammenhängen.
Und wo hat es dich auf Mallorca hin verschlagen?
Ja, in schönen Süden eigentlich der Insel, gar nicht so weit von Arenal entfernt, in Bahia Azul. Und ja, es liegt nahe zur Küste. Man hat einen schönen Blick aufs Meer, man ist schnell am Flughafen, das war uns wichtig. Und ja, meine Tochter geht da jetzt zur Schule auch. Wir sind da jetzt so eingefleischte Bahia-Fans, dass wir uns nicht mehr wegdenken können.
Es ist ja schon eigenartig. Naja gut, ich habe da auch lang gewohnt da hinten und dementsprechend waren schon einige Gäste kommen aus der Ecke.
Okay.
Ja, die Simone und
stimmt.
Der Willi und so weiter. Ja, kam ja alles aus dieser Ecke oder kommt alles aus dieser Ecke. Seid ihr auf Mallorca, seid eine komplette Familie? Mhm. Ja, ihr seid zu viert.
Wir sind zu dritt und wir sind so eine klassische Patchwork-Familie. Ich habe es ja angesprochen, ich komme ursprünglich aus der Region Wiesbaden-Mainz. Da war ich schon mal verheiratet, habe einen Sohn, der jetzt Abitur macht und noch in Deutschland ist. Und meine Frau, die hat auch schon 3 Kids mitgebracht in die Beziehung, die aber schon groß sind und in Deutschland die Ausbildung schon abgeschlossen haben, ihr eigenes Leben praktisch haben schon. Wir haben immer ganz viele Urlauber, die zu allen möglichen Zeiten dann die Insel stürmen, unsere Kinder. Und haben jetzt noch eine gemeinsame Tochter, die ist 7 und ja, die ist jetzt halb Spanierin, kann man schon sagen.
Kann sie gut Spanisch?
Sehr, ja. Ich weiß nur, die ersten 2 Wochen im Kindergarten, in der Vorschule, kamen sie immer nach Hause und sagten, Papa, ich verstehe hier gar nichts, überhaupt nichts. Und ich sagte, Kind, mir geht's leider genauso noch, wir müssen uns alle anstrengen, aber sie hat den Sprung gut geschafft. Ich bin immer noch schwer am Lernen und es geht Stück für Stück, aber meine Tochter, wenn man die jetzt sich mit ihren Freundinnen unterhalten hört, das ist schon Wahnsinn.
Wann hast du deine Tochter zum letzten Mal auf einen Amtbesuch mitgenommen zum Übersetzen?
Ja, also nicht nur das, sondern eigentlich zu ganz vielen wichtigen Terminen und ich besteche sie immer mit Eis und dann ist er nämlich auch sehr, sehr, ja, sehr, sehr kompatibel, um mir dann zu helfen und die versteht schon einiges. Auch das Gute ist, dass er auf eine staatliche Schule geht, also auch das Katalan ist ja nicht fremd und es ist deutlich ein Vorteil für uns, muss ich sagen.
Und dein Spanisch, wie hast du ja schon erzählt, so ein bisschen rudimentär oder Hand und Fuß oder?
Ich muss schon sagen, die letzten anderthalb Jahre, da hat sich nochmal schwer was bewegt und ich komme schon sehr gut klar, aber wenn es jetzt halt in eingefleischte Themen geht oder wenn ich mich mit einem Spanier politisch unterhalte oder so, das wird schon, sind schon sehr spezielle Vokabeln,
ja.
Da bin ich noch nicht so sattelfest. Aber so das Gängige und Alltägliche verstehen sehr, sehr gut. Und beim Sprechen, das ist halt auch der Vorteil an der spanischen Schule, die Eltern sprechen überwiegend nur Spanisch und da muss man sich dann durchbeißen. Und das ist der beste Parallelsprachkurs, den wir haben.
Also du integrierst dich eigentlich ganz gut.
Ja, doch. Also das war
nicht,
auch mit,
nicht zuletzt durch die Tochter eigentlich.
Genau, das ist mit ein Schlüssel. Wir kennen natürlich auch sehr viel Deutsche hier und da wird dann immer Deutsch gesprochen. Das hemmt natürlich ein bisschen auch die Notwendigkeit, mit dem Spanischen voranzukommen. Aber es ist schon so, dass das für uns schon klar war. Wir sind im fremden Land und wir sind ja nicht ohne Grund, haben wir uns für Spanien auch entschieden, weil wir das Land und die Leute mögen. Und deswegen ist es unumgänglich, dass man auch die Sprache wenigstens so versteht und sprechen kann, dass man sich hier unterhalten kann.
Wart ihr denn vorher schon öfters auf Mallorca oder Spanien?
Ja, da, also primär wirklich auf Mallorca dann. Ich hatte mal kurze Abstecher nach Ibiza und auch mal in Südspanien um Festland. Aber Mallorca ist eigentlich schon, da muss ich mich leider auch outen, auch schon zu früher Zeit noch mit der Fußballmannschaft, da waren so die ersten Schritte, wo es dann das Wochenende mal nach Mallorca ging. Und und dann haben wir das jetzt mit meiner jetzigen Frau, waren das so die letzten 6 Jahre, bevor wir hierher sind, ein fester Bestandteil immer, dass wir auch eine kinderfreie Zeit hatten. Meist waren das nur 4-5 Nächte und die haben wir immer hier verbracht. Und so ist dann auch die Entscheidung gereift, dass wir sagen, Mensch, im Rentenalter wird das unser Ruhesitz hier werden.
Wie fandest du so, also wenn man nach Mallorca kommt, da ist man erstmal erschlagen. Man braucht eine Nienummer, man muss für das Kind muss man eine Schule suchen, beziehungsweise dieser Prozess der Einschulung ist hier ja ein bisschen anderer als wie in Deutschland. Wie kamt ihr da zurecht?
Also tatsächlich auch, wenn du der spanischen Sprache noch nicht mächtig bist, ist das schon ein Problem. Mit der NIE-Nummer habe ich mir eigentlich von Anfang an helfen lassen. Das habe ich schon aus Deutschland geklärt. Und dann haben wir uns tatsächlich mit vielem hier allein durchgebissen. Und ich muss da wirklich sagen, auch die Behörden fand ich hier sehr, sehr nett, weil wir haben dann mit Google-Übersetzer das tatsächlich gut hinbekommen und haben unsere Tochter dann in Palma auf dem Schulamt für Bahia angemeldet und wirklich mit sehr begrenzten spanischen Fähigkeiten. Also war eine gute Sache.
Also wenn man sich ein bisschen anstrengt, dann funktioniert das offensichtlich alles.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, wie man eben den Leuten gegenübertritt, ne? Wenn man immer offen und ehrlich ist und dann auch seine Defizite dann da preisgibt, was die sprachlichen Barrieren angeht. Ich glaube, dann kommt man schon weit.
Das ist halt der springende Punkt, ne? Sobald die merken, dass man sich Mühe gibt, ist es ein ganz anderes Thema, als wenn man denn da sitzt und ich nichts verstehen oder keine Ahnung.
Ja, bin ich ganz bei dir. Das ist tatsächlich so. Wenn man dann auch fragt am Anfang, ob sie Englisch sprechen, dann kommt zuerst auch Nein und dann nachher merkt man, dass sie sogar ein paar Brocken Deutsch sprechen können. Und also schon sehr, sehr schöne Erfahrung gemacht, muss ich sagen.
Dann sind wir jetzt bei der Zeit jetzt im Moment. Pandemie war ja jetzt für uns alle ein Thema. Was machst du beruflich überhaupt?
Genau, also ganz ursprünglich war ich mal in Deutschland 20 Jahre im Vertrieb einer Versicherung tätig und das hat mir immer Spaß gemacht, aber dann hatte ich ja eingangs angesprochen, bin ich etwas weiter nördlicher gezogen in Deutschland, ins Ruhrgebiet und mein Arbeitsgebiet war Süddeutschland und im Zuge der ganzen Rationalisierung hatten beide Seiten dann nicht mehr so viel Spaß und ich nicht mehr so viel im Auto im Hotel zu verbringen und ja, ich glaube, für die Versicherung war ich dann noch relativ teuer mit meinen ganzen Spesen, die ich da habe anfallen lassen. Und ja, so haben wir uns getrennt und dann gab es praktisch die Überlegung, was man jetzt in Zukunft macht. Versicherung war kein Thema mehr für mich, da wollte ich zuerst mal eine Auszeit haben. Und meine Frau hatte damals einen ambulanten Pflegedienst und da habe ich mich dann so ein klein bisschen ja mit ins Nest reingesetzt und habe gesagt, komm, wir machen ein klein bisschen für die älteren Damen. Meistens ist ein Ehepartner schon verstorben. Mhm. Und da habe ich gesagt, wir machen so ein kleines Begegnungscafé, wo dann die alleinstehende Frau A mit der alleinstehenden Frau B zusammen vielleicht einen Kaffee trinken kann und ein Brötchen und alles zum kleinen Preis. Und so sind meine ersten Gastro-Schritte entstanden.
Ja. In Deutschland oder hier?
In Deutschland war das noch, genau, in Deutschland. Und dann war es so, dass wir dass das Überhand genommen hat, weil mittlerweile hatten wir wirklich einen kompletten Kaffeebetrieb und das war schon vom Aufwand her 80% im Vergleich zu dem Pflegedienst. Und da hat meine Frau gesagt, Mensch, mach doch lieber was Eigenes mit der Gastronomie. Das wird hier ein bisschen zu viel und zu klein. Und ja, weil ich wollte nämlich noch für die älteren Herrschaften dann eine Saftbar machen und haben gesagt, die brauchen Vitamine, die müssen alle gesund bleiben. Und so bin ich zu meiner ersten Smoothie- und Saftbar gekommen und ein ganz kleiner To-Go-Laden war das. Und dann habe ich einen kleinen Mittagstisch angeboten mit hausgemachten Suppen und das ist tatsächlich eingeschlagen, weil nämlich die ganzen älteren Herrschaften nicht mehr allein kochen wollten und sind dann zu mir in den Laden gekommen. Die wollten dann Sitzmöglichkeiten haben, sind wir nach einem Dreivierteljahr nochmal umgezogen in einen größeren Laden und da ist es dann auch langsam mit der Cocktailgeschichte rangereift und dann habe ich eine Smoothie- und Cocktailbar gemacht. Und
Cocktail, für ältere Leute?
Ja, also die Cocktailbar war dann für jüngere Leute, das war dann eher so am Wochenende, am Abend. Mhm. Und tagsüber, der Mittagstisch war primär tatsächlich für die älteren oder für die geschäftstätigen Leute in der Stadt, in Oberhausen. Und ja, so bin ich in die Gastro reingeschlittert.
Und zu den Cocktails kommen wir gleich.
Genau. Die Mallorca-Menschen Feedback. Sende uns dein Feedback per WhatsApp-Sprachnachricht an 644 152 144. Und du bist in einem der nächsten Podcasts mit dabei.
Genau. Man muss ja immer ein bisschen Werbung machen.
Ganz wichtig. Werbung, das Wichtigste.
Und dann hat es diese Cocktailbar und ältere Herrschaftenversorgungslokal.
Ja.
Ja. Jetzt mal. Wie ging es denn weiter? Also du hast ja irgendwann vorher erzählt, du hast dein Lokal dann verpachtet.
Genau, also es fing dann so an, dass ich meine Anfrage hatte, einmal von der Stadt, ob ich denn nicht auch ein Catering außer Haus machen könnte und auch ein Getränke-Catering. Und die Cocktails sind sehr gut angekommen, dann hatte ich ganz viele Anfragen für Hochzeiten und Geburtstage und dann habe ich eigentlich das letzte Jahr in Deutschland nur noch Veranstaltungen gemacht und das war so der Kick, wo ich gesagt habe, Mensch, das ist viel abwechslungsreicher, ständig neue Leute, immer eine andere Location und so hatte die Bar ihren erstmaligen Reiz zuerst mal verloren, weil ich das Außerhausgeschäft besser fand. Und so ist es dann gereift, wo ich gesagt habe, Mensch, in die Bar möchte ich gar nicht mehr. Ich spezialisiere mich ein bisschen auf Veranstaltungen.
Ja.
Und das kann ich dann praktisch von überall ja betreiben. Ob ich vom Ruhrgebiet nach Norddeutschland fahren muss oder ob ich dann mit dem Flieger komme. Da habe ich gedacht, das nehme ich gerne auf mich, den Stress.
Und was machst du jetzt hier auf Mallorca?
Jetzt haben wir uns tatsächlich auf Getränke-Catering spezialisiert hier auf der Insel und da primär die Cocktails. Mhm. Das Pandemiejahr hast du schon angesprochen, das war vielleicht nicht so der beste Zeitpunkt zum Starten, aber wir haben es tatsächlich gewuppt bekommen, dadurch, dass ich auch Cocktail-Service auf dem Wasser anbiete und die Herrschaften mit dem eigenen Boot, die sind tatsächlich auch während der Pandemie trotzdem mutig gewesen und unterwegs gewesen und die habe ich schon versorgen dürfen. Und so war das erste Jahr 2020 war gar nicht so schlecht für mich, dafür, dass ich nur eine halbe Saison hatte und die ganzen widrigen Umstände, war ich dann trotzdem zufrieden, auch wie schnell sich das Ganze rumgesprochen hat auf der Insel.
Aber jetzt muss ich doch mal nachhaken. Du hast ein eigenes Boot, nehme ich mal an.
Genau, ja. Ein kleines 6-Meter-Ripp-Schlauchboot und bin dann flexibel und mobil auf dem Wasser, wo ich gebraucht werde.
Und was deckst du da ab?
Genau.
Welches Gebiet?
Also prinzipiell bin ich für alles immer offen. Wenn jemand sagt, wir sind da und da, kannst du da hinkommen. Es muss natürlich ein bisschen im Verhältnis sehen. Das Hauptgebiet, mein Boot liegt in Calanova, im Hafen von Calanova. Und an der Küste bin ich auch primär unterwegs. Das heißt, zwischen Calanova und Port Hedsways, der Dreifingerbucht, da kennen mich mittlerweile sehr, sehr viele Leute und wissen, wenn ich unterwegs bin, gibt's frische Cocktails, eigentlich alle Arten von Getränke und wenn es mal auf dem Boot ausgeht oder wenn jemand schon geplant hat, ohne Getränke zu starten, dann komme ich ins Spiel.
Gibt es da keinen Stress mit den Barbetreibern an den jeweiligen Stränden?
Also wir verstehen uns sogar recht gut. Ich versuche mal ein klein bisschen Werbung auch zu machen, wenn es ums Essen geht. Also die Bars, gerade in der Dreifingerbucht, die andere macht jetzt auch wieder auf, die hatte ja 2 Jahre zu. Die sind froh, dass ich da ein bisschen unterstützend tätig bin. Mhm. Und vom Geschäft wegnehmen her ist das eher nicht so. Also die Leute, die an Land sind und da einen Cocktail trinken wollen, die trinken da ihren Cocktail, und die Leute, die keine Gelegenheit haben, an Land zu kommen, weil auch alles voll ist, die sind froh, dass ich da bin.
Und wie läuft das organisatorisch ab? Du bist dann, also die Leute rufen dich an oder die winken dir oder setzen eine Fahne oder was machen die?
Genau, also alles drei ist eigentlich richtig. Primär werde ich tatsächlich angeschrieben über WhatsApp, ob ich unterwegs bin und wenn, wo ich denn gerade bin. Und dann gehen die meistens die Personenzahl durch und dann gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder bucht man Stundenpauschalen, wenn man sagt, man ist jetzt zu 10 auf dem Boot und möchte jetzt 2 Stunden Cocktails trinken, dann ist das natürlich leichter zu organisieren, aber am Wochenende ist es auch ganz oft so bei schönem Wetter, dass die Bucht voll ist und dann habe ich vielleicht nur eine Buchung, wo ich auf dem Schiff fahre und dann sehen die mich und dann spricht sich das ganz schnell immer rum, dass okay, ich wieder mit dem Boot unterwegs bin.
Also jetzt müsste man im Prinzip noch eine Flagge designen, die dann heißt, bitte kommt zu mir aufs Boot, ich hab Durst.
Genau, das wäre eine gute Variante und viele meiner Kunden, die haben schon gesagt, du brauchst eine viel größere Fahne, dass man dich aus der ganzen Bucht dann sieht, wo du bist, hinter den großen Yachten. Ich sage, ja, wir arbeiten dran, immer ein bisschen mehr.
Ja, hast ja ein Segel. Sparst du schon Sprit fürs Boot. Okay. Und aber das ist ja nicht dein einziges Standbein. Du gehst aber auch auf Veranstaltungen, also dich kann man buchen letztendlich.
Genau, richtig. Also das Cocktailgeschäft auf dem Wasser oder das Getränkegeschäft auf dem Wasser ist ein Baustein. Und letztes Jahr ging das schon verstärkt an Land los, für Hochzeiten, Geburtstage, Poolpartys, mhm, Junggesellenabschiede. Immer mehr Leute buchen sich ja gerne Finca, um dann ein paar Tage Urlaub oder Party zu machen. Und dann passt das natürlich gut, wenn man jemanden hat, der mit allem ankommt. Und wenn ich wieder wegfahre, ist das wie mit den Heinzelmännchen, alles besenrein hinterlassen. Und,
das ist schön.
Genau, und dann kann praktisch der nächste Tag ganz entspannt, ohne dass jemand aufräumen muss, okay, vonstatten gehen.
Also das heißt, die Schnapsleichen nimmst du auch mit?
Die zur Not werden die dann so hinpositioniert, dass am anderen Tag trotzdem die Leute am Pool liegen können.
Also
ja,
lass mal drum rumwischen.
Genau.
Okay. Kommen wir nochmal ein bisschen zurück aufs Thema Mallorca, um was es ja bei dem Podcast eigentlich geht. Also wir haben jetzt schon mitgekriegt, du hast relativ gute Erfahrungen gemacht, trotz Sprachendefizit am Anfang. Was nervt dich denn an Mallorca?
Also gerade aktuell das Wetter, muss ich sagen, das war ja mit ein Grund.
Ach, weshalb da reden wir doch jetzt gar nicht drüber.
Ja, das war ja mit ein schwerwiegender Grund, warum ich Deutschland den Rücken gekehrt habe. Spaß beiseite, also was nervt mich hier? Richtig nerven tatsächlich gar nichts, weil ich schon von Haus aus jemand bin, der ganz selten ganz genervt sein kann. Manchmal ist es tatsächlich so, dass ich sehr, sehr gutes deutsches Essen vermisse, so das Hausgemachte von der Familie. Es gibt ja sonst andere gute Plätze, ja auch, wo man deutsche Küche genießen kann. Im Allgemeinen liebe ich aber auch das spanische Essen. Gerade was Tapas angeht, da bin ich für alles offen immer. Mhm. Und was mich hier so richtig nervt, kann ganz am Anfang, wie wir hergekommen sind und ich habe auf meinen Techniker vom Movistar gewartet. Das hatte mich tatsächlich mal genervt, weil der mich hat 2 Tage warten lassen. Aber wenn man genau Bescheid weiß und auch ein bisschen die Mentalität kennt, dann weiß man, worauf man sich eingelassen hat, dass das schon mal passieren kann.
Das ist komisch, mit Movistar hatte ich wirklich noch nie Probleme. Im Gegenteil. Also ich muss die Story jetzt auch mal erzählen. Ja. Ich muss ja mal ein bisschen was von mir erzählen,
ja,
noch.
Ja,
ja, klar. Als ich umgezogen bin nach Bahia Grande, kann ich mich erinnern, kam ich von Jukmajor und hatte dort eine Telefonica-Leitung und habe dann gesagt, ich möchte diese Telefonleitung in Bahia Grande haben. Und zwar zu dem Datum. Es war ein Datum, 5 oder 10 Tage im Voraus, ne? Und ich war aus dem Telefonica-Laden drauf. Ich habe es über einen Telefonica-Laden gemacht. Damals war das noch nicht so toll, übers Internet zu machen. Ich fahre wieder in mein Office damals an der Playa unten und auf einmal kriege ich einen Anruf. Ja, hier ist der Telefonica-Mensch. Ich stehe vorm Haus, ich würde das jetzt anschließen, ungefähr 2 Stunden, nachdem ich im Laden war.
Wahnsinn, wirklich so. Wahnsinn.
Und hier im Office war es eigentlich ähnlich. Da habe ich das übers Internet bestellt und am Nachmittag kamen die zum Anschließen.
Wahnsinn. Also sonst muss ich auch sagen, hatte ich mit denen nie Probleme. Vielleicht war das, es gibt es ja auch tatsächlich in Deutschland, ist ja so, wenn da kuriose Umstände einhergehen, dass man dann vielleicht ausgerechnet an der Position ist, wo dann alles schief läuft. Da ist halt 2 Tage gar nicht gekommen, aber wahrscheinlich stimmt, kann man das nicht über einen Kamm scheren, da hast du recht.
Es kommt ja immer auf die Leute drauf an, ne?
Absolut, absolut.
Dann du hast gesagt, deine Frau ist noch hier. Mhm. Ist die dann bei dir mit dem Geschäft oder macht die was völlig anderes?
Genau. Also im Winter, das ist immer, das ist tatsächlich dann nur so ein Halbtagsjob. Da ist relativ wenig los. Ein paar Residenten, die dann auch mal in kleineren Gruppen uns buchen. Das ist überschaubar, aber im Sommer bin ich tatsächlich stark auf sie angewiesen und eigentlich macht sie noch den viel, viel härteren Job, weil sie auch noch die ganze Familie immer managt.
Und Buchhaltung.
Ja, genau. Also den ganzen, also alles, was eigentlich nicht für mich so viel Spaß bringt. Meine Tochter natürlich schon, aber gerade wenn ich abends immer viel unterwegs bin und sie sagt, Mensch, ich kann dir ja gar nicht helfen, ich habe Hanna und dann ist es aber eigentlich ja auch ein Job für sich, dass sie das da alles so gut alleine managt, wenn ich im Sommer vielleicht auch mal 1 oder 1,5 Wochen jeden Abend unterwegs bin. Ne?
Probierst du denn deine Cocktails immer mal wieder selber?
Ja, ganz am Anfang sogar sehr, sehr viel und da muss man aufpassen, dass man da nicht in Berufskrankheit verfällt.
Ja, darauf wollte ich hinaus.
Und mittlerweile probiere ich dann auch tatsächlich maximal einmal, wenn ich gerade gut drauf bin und sage, jetzt habe ich auch Lust auf einen Cocktail und sonst bin ich tatsächlich auf alkoholfreie umgeschwungen und das ist genauso lecker und passt genauso.
Okay. Was ist dein Lieblingsort auf Mallorca?
Da gibt's also das ist wirklich es gibt doch was mich nervt, allerdings nicht an der Insel, sondern eher an uns, weil wir haben gesagt, Mensch, wenn wir jetzt auf der Insel sind und dann nehmen wir uns ganz viel Zeit und schauen alles an. Und ich weiß noch, ganz am Anfang haben wir den Kopf geschüttelt, wie wir jemanden kennengelernt haben. Die haben gesagt, wir fahren nach Alcudia und machen da 2 Tage Urlaub. Und ich gesagt habe, da fährt man 1 Stunde hin und wieder 1 Stunde zurück. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, alles, was länger als 1/4 Stunde entfernt ist, ist für einen immer weit hier. Ja, und
braucht man ein Hotelzimmer.
Genau, im Hotelzimmer oder man muss einen riesen Plan machen. Das macht man nicht mal so eben. Und wenn ich überlege, in Deutschland habe ich manchmal 1/3 Stunde im Stau gestanden im Ruhrgebiet, um 30 Kilometer zu kommen. Das ist sehr kurios. Also wir wollten eigentlich noch viel, viel mehr sehen, aber ich liebe den Osten eigentlich, finde ich sehr, sehr schön mit seinen Buchten. Hier im Süden fühle ich mich auch wohl und geschäftlich habe ich viel im Westen zu tun. Der Norden ist für uns noch so ein bisschen unergründet. Da haben wir noch viel Nachholbedarf. Da müssen wir nochmal uns ins Auto schwingen.
Also dann die Frage Berge oder Meer?
Tatsächlich Meer, weil ich Wassersport liebe, ja.
Wenn man ein Boot hat, ja, ne? auf dem Meer ist. Aber du weißt schon, dass wir Stauseen haben.
Super, haben wir jetzt, muss ich auch gestehen, leider erst vor 6 Wochen das erste Mal da gewesen. Traumhaft schön da oben. Okay. Also generell die Natur und an das Bergziegen, also unglaublich, was wir da alles gesehen haben. Es war wirklich schön. Ja. Das Wetter war da zwar besser gerade als aktuell, aber doch sehr windig da oben. Aber eine schöne, sehr, sehr schöne Landschaft.
Das ist nämlich Mallorca. Berge, Meer, zwischendrin auch alles. Ist Pueblo quasi. Die Pla, also da in Pla nennt man ja dieses Gebiet zwischen Flughafen und dem Norden, wo relativ flach ist.
Okay.
Ja. Also da gibt's schon wirklich ganz tolle Ecken. Olli, wir kommen so langsam zum Ende.
Ja.
Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Deine Informationen, wie man dich erreicht, schreibe ich unter diesem Podcast
oder in der
Information zu diesem Podcast. Dann bedanke ich mich erstmal bei dir. Jetzt hoffe ich, dass ich wieder den richtigen Regler erwische. Ich habe ihn erwischt.
Sehr gut. Ja, ich danke dir, Michael, dass ich da sein durfte.
Dann kommen wir gut heim und alle Leute, die den Podcast hören, bitte abonnieren. Das ist so ein bisschen Motivation für mich. Und ansonsten hören wir uns im nächsten Podcast wieder. Bis dann. Tschüss.
Ciao. Okay.